Ja, hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Schneller werden Podcast. Und ich freue mich wie immer, dass ich eine neue Folge aufnehmen kann. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht hört man es auch an meiner Stimme. Ich rede so ein bisschen durch die Nase. Das liegt nicht daran, dass ich mir die Nase zuhalte. Nein, wie es wieder so schön ist. Ich habe mal wieder eine Erkältung am Start. Und das letzte Wochenende in Hamburg war richtig cool mit den Essex Frontrunnern. Und im Rahmen von Hamburg Marathon habe ich aber schon gemerkt, dass irgendwie, ja, ich nicht so wirklich zu 100% fit bin und ich so ein bisschen was ausbrüte. Und das zieht sich tatsächlich echt seit Wochen irgendwie so hin. Eine Woche habe ich das Gefühl, ich werde krank. Dann habe ich das Gefühl, ich bin eine Woche krank. Dann habe ich das Gefühl, ich werde eine Woche wieder gesund. Dann bin ich eine Woche gesund und dann bahnt sich wieder das nächste an. Also effektiv alle 4 Wochen, kann man sagen, habe ich wieder den nächsten Mist. Aber gut, was will man machen, außer sich pflegen, nach seinem Körper gucken, regenerieren, viel schlafen, gut ernähren und ausruhen. Das sind so die wichtigsten Punkte und der allerschlimmste, glaube ich, ist Geduld haben. Aber wer hat schon Geduld? Ne? Gerade wenn es schnell gehen soll, dauert es umso länger und die Geduld, ja, ist dann auch irgendwann am Ende. Was anderes, bevor wir jetzt wieder richtig in die Folge reinstarten. Heute möchte ich gerne mit dir über das Thema der Leistungsdiagnostik sprechen. Jeder redet davon, alle haben sie vielleicht schon mal gemacht, jeder sucht danach. Brauche ich das wirklich? Alles das sind Fragen, die ich heute so ein bisschen aufgreifen möchte. So ein bisschen Rückblick aus meiner Zeit, was ich für Tests gemacht habe, was für Empfehlungen ich habe und vor allen Dingen, was du ja mit solchen Analysen anfangen kannst. Also alles das heute in der Folge und wie immer geht's mit meinem Intro los und dann starten wir direkt rein. Also viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Schneller werden, deinem ultimativen Podcast, der dich in Sachen mentale Stärke und Laufwissen auf das nächste Level hebt. Ich bin Alex Mersolle, einer der gefragtesten Laufcoaches und Mentaltrainer in Deutschland. Und ich bin hier, um dich zu inspirieren und zu motivieren. Du und ich, wir wissen, dass Laufen mehr ist als nur vorwärts zu kommen. Es geht um die Verbindung von Körper und Geist, um Durchhaltevermögen und die pure Freude an der Bewegung. Egal, ob du deine ersten Schritte wagst oder für den nächsten Ultramarathon trainierst. Schneller werden steht für Fortschritt, Gemeinschaft und die kleinen Siege, die wir feiern. Jede Episode ist vollgepackt mit Stories, die motivieren, Tipps, die deine Technik verbessern und mentalen Tricks, die dich auch an harten Tagen voranbringen. Zusammen knacken wir deine persönlichen Rekorde beim Laufen und im Leben. Leistungsdiagnostik, was ist das? Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal vom Namen gehört. Der eine oder andere hat es vielleicht sogar schon selber ausgeführt oder mal eine Leistungsdiagnostik gehabt. Aber was kann man eigentlich damit anfangen? Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Frage. Vorweg kann man sagen, also wenn du jetzt auch noch nicht in den Genuss gekommen bist, mal so eine Leistungsdiagnostik zu machen, aber vielleicht eine gute Sportuhr hast, weil mittlerweile muss man ganz ehrlich sagen, die neuesten Modelle oder alles, was so auf dem Markt gerade neu dazukommt, wird von der Technik immer besser. Ja, also die ganzen Herzfrequenzsensoren am Handgelenk, das wird besser. Die ganzen Algorithmen werden besser auf den Uhren. Ne? Je mehr Laufdaten man gesammelt hat, desto besser können diese ganzen Gadgets deine Leistung einsortieren und dann bekommt man schon mal, oder ich sag mal, relativ gute Werte, mit denen man schon einiges anfangen kann. Also gerade als Anfänger oder gerade als Hobbysportler, der so ein bisschen ja seine Werte angucken möchte und sich verbessern möchte, der kommt damit tatsächlich sehr gut zurecht. Und dann kriegt man dann zum Beispiel irgendwelche VO2-Max-Werte ausgegeben, die natürlich nur errechnet sind. Ne? Normalerweise kann man das halt eben nur mit einer Leistungsdiagnostik machen, zu sehen, wie viel oder wie hoch ist die maximale Sauerstoffaufnahme anhand richtiger Werte über halt ein Analysetool. Aber auch diese ganzen Uhren helfen natürlich, das so ein bisschen einzustufen und geben dann auch so Prognosen. Ob die dann immer so stimmen, sei mal dahingestellt. Bei dem einen kommt es genau hin, bei dem anderen sind sie meilenweit entfernt von dem, was man eigentlich kann. Und bei anderen wiederum, ja, da ist es so irgendwie so Pi mal Daumen, ne? Also es kann funktionieren, es muss nicht funktionieren. Und wie das immer auch so ist, ne? Also je mehr Daten man zur Verfügung hat und je mehr man zahlenorientiert ist, desto größer oder mehr macht man sich letztendlich auch verrückt. Also Ich bin ja auch jemand, der sehr gerne nach seiner Herzfrequenzvariabilität schaut. Da habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Gerade so die Herzfrequenzvariabilität gibt einfach so ein bisschen Ausschluss oder Auskunft über das Zusammenspiel von Anspannung und Entspannung. Und gerade wenn wir gestresst sind und wir selber nicht dieses Gefühl haben, dass wir gestresst sind, dann zeigt uns diese HRV eigentlich das richtige Ergebnis, was unser Körper tatsächlich macht. Und das stimmt manchmal nicht mit dem überein, was wir glauben, ob wir uns gut fühlen. Und dann guckt man manchmal auf die Werte und sieht dann, eigentlich fühle ich mich ganz gut, aber meine Herzfrequenzvariabilität ist richtig schlecht heute. Also vielleicht sollte ich dann nochmal drüber nachdenken, ob ich heute ein hartes Workout mache oder ob ich vielleicht doch was Entspannteres mache. Aber auch das, ne, ich weiß, mittlerweile gibt es ja so viele Funktionen, Sachen, die man überblicken kann. Und wenn wir so ein bisschen zurückgehen in der Zeit, auch als ich angefangen habe mit Leichtathletik, gab es vielleicht schon ein paar, jetzt bin ich ja auch noch nicht so alt. Also mit knapp 36 habe ich dann manchmal das Gefühl, ich bin alt. Aber ja, was soll ich sagen? Ich bin ja noch gar nicht so alt, wenn wir mal ehrlich sind. Aber selbst vor 10, 15 Jahren, da war das natürlich auch noch nicht so mit der Entwicklung oder der Laufuhren. Da gab es vielleicht schon Laufuhren mit GPS, aber auch davor gab es halt wenig Zahlen, Daten, Fakten, die wir auswerten konnten. Das war halt eben nur vielleicht die Herzfrequenz oder halt eben die Geschwindigkeit und dann verließen sie ihn. Und damit hat man dann irgendwie noch so ein bisschen auf seinen Körper hören müssen. Man musste noch so ein bisschen in sich hineinhorchen, um dann wirklich herauszufinden, wie geht's mir jetzt eigentlich gerade. Und das wird ja immer weniger, weil wir ganz, ganz viel abgenommen bekommen. Das ist vielleicht auf der einen Seite auch ein bisschen dramatisch, weil wir uns viel weniger mit unserem Körper auseinandersetzen und dann einfach uns auf irgendwelche Gadgets verlassen. Und die sind natürlich auch nicht immer zu 100% korrekt. Und dann lässt man sich auch schnell von solchen Zahlen halt auch eben leiten und macht vielleicht dann eben Dinge, die wir vorher gemacht hätten, die vielleicht auch wahrscheinlich gut gewesen wären. Aber wir lassen sie einfach sein, weil irgendein Gerät sagt, nö, heute lässt du das mal lieber. Ja, und früher gab es halt nicht so viel. Und da hat man auch einfach mal über manche Dinge hinweggesehen und hat einfach mal anders trainiert. Aber heute ist es halt eben oder haben wir halt die Möglichkeiten, das sollten wir uns auch zu Nutzen machen. Also alles, was wir natürlich mehr haben, ne, wertet natürlich mehr aus. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht in dieses Extreme verfallen. Ich sage immer so schön, die Dosis macht das Gift. Ne? Also wir können uns so gut und perfekt ernähren, ja, dass es wirklich übertrieben ist, dass man nur noch Quellwasser trinkt, dass man nur noch hochwertige Nahrung zu sich nimmt, gar keinen Industriezucker mehr. Ne? Klar kann man das irgendwie versuchen und zu machen, aber es ist auch wieder eine extreme Form. Und ob das wieder so gesund ist oder ob das jemanden stresst, ich weiß es nicht. Also da lieber dann zu sagen, hey, ich nehme die ganzen Daten, die ich habe und ich nutze sie einfach für mich, aber ich lasse auch die Kirche im Dorf und mach auch mal oder schau mal über manche Dinge einfach so ein bisschen hinweg. Deswegen ist es wichtig, dass man dem Ganzen Beachtung schenkt, ne, diese ganzen Analyse-Tools, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen so auf seinen eigenen Körper hört. Deswegen, manchmal sagt das System, nee, lass es mal lieber sein und man entscheidet sich vielleicht doch für ein Training. Und früher war es vielleicht auch die richtige Entscheidung, dann auch nochmal intensiver zu trainieren, um dann halt eben vielleicht doch besser zu werden oder vielleicht ja sich einfach anders zu entwickeln. Und alles, was man heutzutage uns irgendwie gibt oder was entwickelt wird, sorgt ja immer dafür, dass wir die begrenzte Zeit, die wir haben, uns mit irgendwelchen Sachen zu bombardiert, dass wir möglichst wenig tun müssen, aber um in kürzerer Zeit noch mehr zu erreichen. Ja, also egal was es ist, ne, überall in jedem Haus sind mittlerweile Aufzüge, Rolltreppen, ne, einfach weil man es uns einfacher macht und alles, was uns das Ganze ja auch irgendwie einfacher macht, das nutzt man, ja. Und wir werden halt immer fauler und beschäftigen uns einfach zu wenig mit unserem eigenen Körper und wir lassen uns viel zu schnell von irgendwelchen Sachen einfach ablenken. Das ist dasselbe wie, ich zähle mich da auch zu, ne? Also wenn ich jetzt hier durch, gut, mein Dorf ist auch ziemlich klein, hier gibt es nur eine Straße, aber wenn du jetzt bei dir irgendwo zu Hause unterwegs bist und dann hält jemand an der Straße an und will dich nach dem Weg fragen und der sagt, ja, kannst du mir sagen, wo die Augustinerstraße ist? Dann kommt da wahrscheinlich erstmal so, keine Ahnung, wo die Augustinerstraße ist. Gibt's im Navi ein und dann findest du schon dahin, ne? Also früher, wo man noch Karten lesen musste und wo man sich damit wirklich auseinandersetzen musste, auch das heutzutage, ne? Das ist, glaube ich, ein ganz einfaches Beispiel, dass wir dann halt eben uns einfach zu sehr auf Dinge verlassen. Aber jetzt so ein bisschen zur Leistungsdiagnostik. Wie sinnvoll ist sowas, ne? Also natürlich, um deine persönlichen Werte, deine exakten Leistungsdaten zu erhalten, macht es halt eben Sinn, so eine Leistungsdiagnostik zu machen. Vielleicht erstmal die Unterschiede, also die klassischen Leistungsdiagnostiken, die es gibt. Das ist einmal die Laktatmessung. Da wird halt eben die Laktatkonzentration im Blut gemessen. Das ist eigentlich eher so eine muskuläre Beanspruchung, die wir halt exakt messen können. Als Stufentest beispielsweise auf dem Laufband. Auf der anderen Seite gibt es die klassische Spiroergometrie. Gibt es auch schon etliche Jahre. Da geht es halt über die Atemgase. Das heißt, wenn ich mich bei einer Belastung immer mehr anstrenge, dann wird mehr CO2 im Körper produziert, was ich immer abatme. Und wenn ich das halt in dieses Gerät abatme, erkennt oder wertet dieses Gerät aus und sieht, okay, bei besonderer Anstrengung wird mehr CO2 abgeatmet und dann sehe ich auch meine Leistungsfähigkeit. Das sind zwei sehr schöne Modelle, wo man tatsächlich mit arbeiten kann, um seine persönlichen Schwellen bzw. seine Intensitätszonen zu ermitteln. Jetzt gibt es natürlich neben diesen ganzen klassischen Analysen, kommt natürlich nicht nur der eigentliche Wert dann dabei raus, also wie schnell, welche Herzfrequenz du hast, sondern man muss auch dazu sagen, der Körper, wie man läuft, also die Fähigkeit, einen Schritt vor den anderen zu setzen, macht auch unglaublich viel. Also es gibt Menschen, die können einfach sehr gut laufen, die haben einen sehr ökonomischen Laufstil, die sparen mit jedem Schritt, den sie machen, schon deutlich mehr Energie als jemand, der halt wirklich einen schlechten oder miserablen Laufstil hat. Der braucht natürlich auch deutlich mehr Energie. Also neben den reinen Werten vom Laktat kann man natürlich auch sehr viel an der Laufperformance an sich verändern und verbessern, sodass man halt bei jedem Schritt einfach weniger Energie braucht. Und es gibt halt Menschen, die können von der Genetik her tendenziell ein bisschen besser laufen und es gibt halt eben welche, die können tendenziell ein bisschen schlechter laufen. Und wenn man jetzt beide so einen Laktattest machen lässt, ne, haben vielleicht beide in Anführungszeichen exakt die gleichen Werte von ihren Schwellen, von der Laktatproduktion, aber derjenige, der vielleicht einen ökonomischeren Laufstil hat, wird am Ende des Tages doch schneller sein oder vielleicht weiter laufen können, weil halt eben nicht nur die reinen Werte von so einer Analyse mit reinfließen, sondern vielmehr auch natürlich der Laufstil. Und die letzte Komponente, gerade so beim Wettkampf oder wenn ich trainiere, das hast du vielleicht auch selber schon mal festgestellt, dass beim Training es in der Regel relativ gut läuft, ne? Du trainierst vielleicht nach Herzfrequenz oder nach Pace und weißt eigentlich so, dass deine Schwelle vielleicht bei Puls 150 ist, da kannst du gut 10 Kilometer durchlaufen. Und dann stehst du an der Startlinie, guckst auf deine Uhr, es geht los und nach einer Minute bist du schon bei Puls 160. Und du denkst so, oh Scheiße, ich bin jetzt schon bei Puls 160, das ist schon viel zu hoch, ich nehme mal lieber Tempo raus und dann beruhigt der Puls sich nicht. Und dann kommt natürlich auch das Thema der mentalen Komponente hinzu, weil alles das, was du dann während so einem Lauf denkst, sorgt eben dafür, dass du halt den Lauf gut machst oder den Lauf halt eben schlecht. Und in der Regel ist es so, dass wir uns immer eher auf das Negative konzentrieren, weil alles, was negativ ist, stellt eine Bedrohung dar. Und früher, also als wir noch von Höhle zu Höhle gelaufen sind, war es halt wichtig, dass wir ja Bedrohung wahrnehmen, weil Bedrohung war immer etwas Schlechtes. Und wenn wir diese Bedrohung wahrnehmen, haben wir die Möglichkeit, dann schnell handeln zu können, um dieser Gefahr zu entkommen. Entweder stelle ich mich der Gefahr, ich kämpfe, ich renne weg und so weiter. Deswegen folgt die Energie meistens immer eher den negativen Aspekten als den positiven Aspekten. Also wenn du dich mal wieder erwischst, dass du wieder den inneren Kritiker in dir rauslässt und einen negativen Self-Talk mit dir machst, dann ja, versuch den Fokus wieder auf andere Punkte zu lenken. Auch das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erzählt. Ja, für was entscheide ich mich oder würde ich mich entscheiden? Also gerade so, es gibt verschiedene Modellarten. Also wir gehen jetzt erstmal zur Laktatmessung. Das heißt, beim Stufentest ist es so, du hast oder fängst mit einem ganz normalen langsamen Tempo an. Vielleicht kannst du sogar noch gehen. Ich sage jetzt mal 6 km/h, 3 Minuten. Und nach den 6 km/h gehst du vielleicht auf 7,5 km/h für 3 Minuten, dann gehst du auf 9 km/h, dann gehst du auf 10, dann gehst du auf 12 und immer für 3 Minuten. Und was macht man? Bei jeder Stufe, wenn man die durchlaufen hat, bleibt man in der Regel kurz stehen. Und beim Laktatmodell ist es so, dass man entweder, ja, also die meisten nehmen es aus dem Ohrläppchen ab, das heißt, du kriegst so einen kleinen Pieker in dein Ohr, dann wird der erste Bluttropfen weggenommen und dann wird der zweite Bluttropfen quasi auf so eine Art Messeinheit reingeschoben, beziehungsweise der Tropfen wird aufgenommen, dann in das Messgerät eingeschoben und dann ermittelt dieses Gerät halt eben deinen Laktatwert. Und dieser Laktatwert sagt halt eben aus, wie stark beanspruchst du dich? Und damit man das mal so ein bisschen versteht, wenn du jetzt mal intensiv trainiert hast, wir können es beim Krafttraining, kann man es genauso messen, wenn du jetzt mal Kniebeugen machst und du machst jetzt mit Gewicht Kniebeugen oder Bankdrücken und du merkst, so, du mit jeder Wiederholung wird es schwerer und es fängt immer mehr an zu brennen. Ja, also und die letzte Wiederholung, die brennt so stark, hast vielleicht eine Minute trainiert, hast vielleicht 20 oder 25 Wiederholungen gemacht, du merkst, oh, jetzt gleich geht nichts mehr, was passiert? Der Körper produziert dann halt eben Laktat. Und gerade beim Laufen ist es halt eben auch so, dass je intensiver das Training wird, je mehr du atmen musst, ja, also je anstrengender es wird und du hast weniger Lust, dich zu unterhalten oder du mal einen Sprint die Treppe rauf machst, dann wirst du da oben, wenn du angekommen bist, merken, hey, da brennen richtig die Beine, der Arsch tut weh, die Waden tun weh, der Oberschenkel tut weh. Du kannst nicht mehr mit jemandem sprechen, weil du halt eben so viel Sauerstoff versuchst aufzunehmen und dann produziert der Körper halt eben Milchsäure und das ist eben das Laktat.
Achtung, Achtung, du hast Großes vor. Im Sport wie im Leben brauchen wir Energiebooster. Und hier kommt Dextro Energy ins Spiel. Als heutiger Partner meiner Podcast-Episode versorgt dich Dextro Energy mit der Power, die du benötigst. Das Beste? Mit dem Code SCHNELLERWERDEN15 kannst du auf das ganze Sortiment sparen. Also, schalte den Dextro Mode on und sei bereit für die nächste Herausforderung.
Jetzt gibt's natürlich bei diesem Modell, finde ich es immer so ein bisschen schwierig, weil wir einfach nur nach der Konzentration im Blut gehen, also was die muskuläre Kraft letztendlich macht. Und da gibt es halt schon extreme Unterschiede, wenn ich anhand der Atmung das Ganze mache, also über unser Atmungssystem, also über unsere Lunge, was ich ausatme, ist das ein bisschen anders, als wenn ich halt diese Milchsäure produziere. Warum ist das so? Ich gehe jetzt wieder von mir als 400-Meter-Läufer aus und ich habe damals halt sehr viele intensive, harte Läufe gemacht. Und dann hat man einen extrem hohen Laktatwert. Das heißt, ich habe meinen Körper darauf konditioniert, mit sehr viel Laktat im Blut noch laufen zu können. So, dagegen ist meine Kapazität natürlich von der Lunge ein bisschen anders. Deswegen bin ich nicht so der ganz große Fan von Laktatmessungen, sondern eher so die Spiroergometrie. Warum, sage ich auch gleich nochmal. Aber jetzt musst du dir so vorstellen, du stehst auf diesem Laufband, du machst die erste Stufe. Nach jeder Stufe springst du kurz vom Laufband runter oder springst auf die Seite. Dann kommt der Pieker im Ohr, dann wird ein Tropfen weggenommen, dann wird der Tropfen aus dem Ohr rausgenommen, dann wird es ins Gerät eingeschoben, dann dauert es kurz, dann kommt diese Messung, dann wird der Wert aufgeschrieben, dann wird es auf die nächste Stufe, du springst wieder aufs Laufband und läufst dann weiter. Das heißt, bei diesem Stufentest hast du also immer eine kurze Pause in deinem Lauf. Vielleicht sind es nur 20 Sekunden oder 10 bis 30 Sekunden, aber in dieser Pause beruhigt sich natürlich schon wieder dein Puls. Ja, und das heißt, es geht wieder ein bisschen runter und dann setzt du für die nächste Stufe an und läufst wieder 3 Minuten. Dann steigt natürlich dein Puls wieder und so hast du halt jede Stufe immer so eine kleine Unterbrechung und dann, ob das direkt mit jedem Mal am Ohrläppchen, dass du da direkt den Treffer landest, dass du halt vernünftig Blut auf dieser Pipette da drauf hast, sei auch mal dahingestellt. Deswegen gibt's da immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, Abstufungen, je nachdem, wer diesen Laktattest durchführt. Hast du jemanden, der ist erfahren, der jeden Tag Laktatmessungen macht, dann wirst du wahrscheinlich ein exakteres und genaueres Ergebnis bekommen, als wenn jemand das so, weiß ich nicht, alle 6 Wochen einmal macht und dann selber erstmal guckt, okay, kam genug Blut und wie lange stand er jetzt in der Pause da? Deswegen ist da schon mal so eine kleine Abweichung. Dann hat man natürlich erstmal nur auf jeder Stufe die reinen Werte aufgeschrieben. Das heißt, du hast Stufe 10 oder KMH 10, da war dein Herzschlag bei Puls 140 und das ist die Pace von, keine Ahnung, 6 Minuten 10. So, das sind die Werte, die du erstmal hast. Jetzt gibt man diese Werte in ein System ein. Und da gibt es jetzt erstmal verschiedene Modelle, wonach man das eingeben kann. Also das musst du dir jetzt nicht merken, aber es gibt so verschiedene Namen, wie zum Beispiel das Freiburger Modell oder das Dickhut-Schwellenmodell oder das Mader-Schwellenmodell. Was bedeutet das? Diese ganzen Modelle haben unterschiedliche Kriterien. Das heißt, bei dem einen Modell wird eingestuft, das sagt man immer, okay, bei 2 Laktat, also bei 2 Millimol im Blut und bei 4 Millimol im Blut, das sind dann letztendlich deine Grenzen. Das heißt, wenn du bei der Stufentest dann bei 2 angekommen bist, bedeutet das, dass du noch im aeroben Bereich bist. Und sobald du 4 Millimol im Blut hast, dann sagt dieses Modell halt eben, okay, bei 4 Millimol beginnt dein anaerober Stoffwechsel. Das heißt, ab dem Zeitpunkt finden nur noch Kohlenhydrate statt. So, und dann gibt man das ein und dann sagt dieses Modell, also du hast das Ergebnis, was du hast, kannst du in verschiedene Formeln einsetzen und jede Formel gibt dir dann einen anderen Schwellenwert. Das heißt, du hast einen Wert und der sagt dann, okay, dieser Wert bedeutet jetzt bei Profil Nummer 1 ist dein Fettstoffwechsel zwischen 130 und 150 Puls. Bei dem anderen Modell sagt es, okay, dein Schwellenbereich ist zwischen 140 und 160 Puls und das andere wiederum ist irgendwo dazwischen. Das heißt, egal welches Modell man nimmt, man hat immer so ein bisschen andere Abstufungen. Und dann weiß man natürlich wieder nicht genau, ist das, wie exakt ist das jetzt genau. Und es ist nochmal dazu gesagt, es gibt Menschen, die halt eben ökonomisch gut laufen können, also wo die sehr effizient laufen können und die können halt auch mit mehr Laktat im Blut auch deutlich länger laufen als vielleicht ein anderer. Deswegen kann man das gar nicht so verpauschalisieren, dass Menschen oder zwei gleiche Personen, die vielleicht dasselbe Ergebnis haben, werden aber unterschiedlich bei ihrem Wettkampf performen. Ja, das ist einfach so, weil es dann wirklich noch zu individuell ist. Deswegen kann man machen, man bekommt auch irgendwo Ergebnisse, daran kann man sich orientieren und dann hat man natürlich irgendwo auch gute Trainingswerte. Wenn man die dann wieder gegenüberliegt mit dem, was vielleicht deine Uhr dir sagt, keine Ahnung, die neuesten Garmin-Uhren oder so oder die neuesten Coros oder wie auch immer, die geben das Ganze natürlich auch an und dann hast du vielleicht dein Laktatmodell und das Laktatmodell sagt Grundlagentraining 130 bis 140, die Uhr sagt vielleicht 129 bis 141, ja, dann hast du ja schon mal zwei Faktoren, wo du weißt, wo du dich aufhalten sollst. Kommen wir zur Spiroergometrie, die Atemgase. Erstmal finde ich es besser, je nachdem, was für ein Modell man hat, dass man wirklich eine richtige Maske auf hat. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, das sind diese blauen Standardmasken, da hängt vorne so ein Gerät dran und das hast du während deines Laufes permanent auf dem Mund. Und es gibt auch keine Unterbrechung, das heißt, es ist ein fließender Übergang, das heißt, du läufst Stufe 1, du läufst dann weiter, das Laufband wird automatisch schneller und mit steigender Belastung, mit steigendem Tempo wird halt permanent nicht nur den Moment, den ich vielleicht einmal, weil ich kurz wie beim Laktat, ne, aus dem Ohrläppchen einen Moment rausnehme, sondern bei dieser Spiroergometrie wird permanent gemessen. Und dann hast du natürlich jede Sekunde oder jede Minute wird dir dann nachher angezeigt und du hast halt eben keine erholende Pause da drin. Und du atmest halt direkt ja in ein Mundstück und du bekommst natürlich dann ganz andere Werte beziehungsweise ein bisschen, ja, nicht übers Blut, sondern halt eben über die Atemgase und bekommst dann auch deine persönlichen Schwellenwerte. Und man kann halt eben am respiratorischen Quotienten, so nennt man das, ne, wenn der halt über einen bestimmten Wert drüber ist, weiß man, dass man sehr viel CO2 abatmet und dass der Körper dann eher Kohlenhydrate verbrennt und nicht mehr so viel Fett. Und das zeigt dann letztendlich, dass wenn wir mehr Kohlenhydrat verbrennen, dass wir halt eben auch im anaeroben Stoffwechsel sind. Das heißt, das sind dann eher die Bereiche, ähnlich wie dann beim Laktatwert, irgendwo bei 4 oder über 4, wo wir dann unsere persönlichen Modelle bekommen. Also wenn du die Option hast, würde ich mich immer für eine Spiroergometrie entscheiden, einfach weil man durchlaufen kann, weil man eine vernünftige Maske auf hat und halt eben nicht diese Pause da drin hat und halt eben nicht nach irgendwelchen verschiedenen Modellen arbeitet. Ist einfach so meine Empfehlung. Und damals zum Beispiel bei meinem 400-Meter-Training, da ging es ja gar nicht um diese klassischen Ausdauerwerte wie 2 Millimol und 4 Millimol, sondern da ging es dann halt darum zu gucken, okay, wir machen jetzt 10 mal 300 und wie ist nach dem ersten 300er der Laktatwert und wie ist der Laktatwert nach dem 10. Und da war man immer deutlich über 4. Ja, also wenn du den ersten Vollgas geknallt hast, die 300 Meter, dann warst du schon bei 4. Den zweiten warst du dann bei 5,6, den dritten warst du bei 7,8 und den nächsten warst du dann halt den letzten irgendwo bei 15 oder 16, ja. So weit läuft man eine Spiro oder so weit läuft man gar nicht beim Laufbahnstufentest, ja. Also das ist total uninteressant für Ausdauersport, ja. Also da brauchst du halt eben, da läufst du halt eben nicht nur 400 Meter kurz und knackig, sondern du willst halt wissen, dass du möglichst lange und weit halt eben mit deinem Ergebnis kommst. Also das sind so zwei, die Klassiker eigentlich, ne? Und wenn du die Wahl hast, dann würde ich mich definitiv für die Spiro entscheiden. Jetzt noch vielleicht so ein bisschen, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, ja, nach diesen zwei Werten zu gehen, ist zum Beispiel in meinem Training mit meinen ganzen Athleten, ich gucke ganz oft nach einem 1000-Meter-Test. Das heißt, wenn jemand einen 1000-Meter-Test läuft und den in einer bestimmten Zeit läuft, Beispiel 4 Minuten, dann sehe ich, wie hoch geht innerhalb dieser 4 Minuten, wie hoch geht der Puls, und mit diesen zwei Werten kann man das Ganze auch ganz gut ableiten. Und ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt schon mache, und tatsächlich gibt es einige Leute, die diesen 1000-Meter-Test bei mir gemacht haben. Ich dann ihre persönlichen Schwellen ableite von den Werten, die sie haben, die dann im Nachgang doch nochmal eine Leistungsdiagnostik gemacht haben und dann exakt dieselben, was heißt nicht exakt, also zu 100% exakt ist es vielleicht nicht, aber zu 95% passen diese Werte dann echt überein mit dem, was ich für sie ermittelt habe. Da kommt natürlich Erfahrung hinzu, ne, weil man einfach schon sehr viele Athleten betreut und trainiert hat, ne, wo man weiß, okay, das passt. Auf der anderen Seite, ja, sind das halt eben mittlerweile auch gute Maßnahmen, wo man Athleten mit einstufen kann. Was halt dazu kommt, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, natürlich die Laufökonomie. Wenn man jetzt sieht oder liest, was wurde bei diesem 1000-Meter-Test gemacht, und da ist eine Person, die kommt nicht über, keine Ahnung, 6 Minuten den Kilometer hinaus, dann weiß man ja schon mal, dass er diese Person erstmal nicht besonders schnell laufen kann. Natürlich ist es dann natürlich hochgerechnet auch nochmal was anderes. Und dann spielt natürlich auch wieder die Rolle der Laufökonomie. Ich zum Beispiel könnte jederzeit wirklich einmal schnell einen Kilometer laufen. Wenn ich dann meine Zeit hochrechnen würde, so wie ich bei anderen Athleten mache, weil ich besonders schnell 1000 Meter rennen kann, weil ich halt eben diese Vorerfahrung habe, weil ich halt eben früher so trainiert habe, und meine Hochrechnung würde dann auch ergeben, ich kann Marathon in 2 Stunden 40 laufen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich aktuell keinen Marathon in 2 Stunden 40 laufe. Von den reinen Zahlen würde man es hochrechnen können, aber es macht halt, manchmal muss man halt genau abwägen, warum ist denn das so? Hast du jemanden, der vielleicht aus dem Sprintbereich kommt, der 1000 Meter einmal schnell rennen kann? Oder hast du jemanden, der noch nie in seinem Leben Intervalltraining gemacht hat, der jetzt das erste Mal einfach mal 1000 Meter schnell rennen muss, der wird wahrscheinlich auch nicht die Performance aufs Parkett legen, wenn er sonst in seinem Leben nie schnelle Sachen gemacht hat. Und dann weiß man, okay, wenn der 1000 Meter Test vielleicht nicht ganz so schnell war und man hochrechnet und kommt auf 5 Stunden auf dem Marathon, dann weiß man, okay, derjenige hat vielleicht noch nicht so oft so ein Training gemacht. Der wird wahrscheinlich auch schneller sein als seine 5 Stunden auf dem Marathon, wenn er vernünftig trainiert, ne? Er kann es ja noch nicht. Er hat seine Füße noch und seine Beine noch nie so kontrolliert schnell bewegt, dass man damit wirklich 1000 Meter schnell rennen kann. Alles das ist natürlich Training, ne? Aber wenn du dir jetzt an einem Punkt stehst und dich verbessern möchtest, ja, das kann ja vielleicht sein. Vielleicht läufst du auch einfach nur just for fun, das gibt's ja auch. ist ja auch wichtig, dass man vielleicht auch nur den Ausgleich in seinem Alltag findet. Aber wenn du wirklich deine Leistung verbessern willst, macht es auf jeden Fall Sinn, irgendwie eine Leistungsdiagnostik zu machen. Oder es gibt natürlich auch immer noch Coachingplätze. Ich will gar nicht immer so viel von meinem Coaching erzählen, aber es sind halt echt viele Leute, die jetzt auch dann mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, beispielsweise jetzt der Hamburg-Marathon, bei vielen, die gehen dann irgendwie, haben ein bisschen trainiert, sind dann mit der Erwartung dahingegangen, heute laufe ich 3:30 und sind dann entweder gar nicht ins Ziel gekommen oder so weit von ihrem Ziel entfernt, dass sie natürlich gefrustet sind, ja. Ich habe so vieles probiert und ich habe mich an die Regeln gehalten und in jedem Buch steht, du sollst mindestens 110 Kilometer in der Woche machen, du solltest mindestens 4 lange Läufe machen, du brauchst mein Intervalltraining, ja. Man hat sich so ein bisschen dran gehalten an dem, was in einem Buch steht, und am Ende des Tages kommt dann vielleicht doch was ganz anderes bei rum oder hab's gar nicht erreicht. Das ist einfach nochmal, was ich betonen möchte. Du kannst natürlich Bücher lesen, aber du bist halt eben individuell. Und nur wenn du individuell trainierst mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen und in deinen Zonen und auf dich zugeschnittene Intervalle, dann wirst du dich verbessern. Und dann wird das auch mit der Leistung. Deswegen, viele sind jetzt nach dem Hamburg-Marathon auf mich zugekommen, haben gesagt, du Alex, weißt du was, ich probiere das jetzt doch mal. Ne? Ich habe jetzt schon öfters deinen Podcast gehört und eigentlich finde ich dich ja ganz sympathisch und ich probiere das jetzt doch. Bisher habe ich immer nur Tipps befolgt, aber irgendwie klappt es nicht. Ne? Also dann gerne ja, das Formular einfach auf meiner Seite mal ausfüllen, ja, diesen Potenzialanalyse, dann haben wir mal ein erstes Gespräch, dann zeige ich dir, wie mein Coaching aussieht und dann kann ich dir auch zeigen, ja, wie wir trainieren würden und was wir machen würden, dass du halt eben auch in den Genuss kommst, eben vielleicht schneller zu werden oder halt eben den Marathon zu finishen. Ja, also das sind noch Punkte, die ich gerne mitgeben möchte. Von meiner Seite aus, ja, kommen wir schon wieder zum Ende dieser Podcast-Episode. Und ja, wenn du Fragen hast zur Leistungsdiagnostik oder wenn ich dir vielleicht noch ein bisschen was erzählen kann, dann schreib doch gerne wieder in die Kommentare. Oder wenn du noch sonstige Fragen hast. Und vielleicht kannst du ja auch mal reinschreiben, ob du schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht hast. Und wenn ja, was für eine du gemacht hast. Und ja, wie du mit den Werten dann gearbeitet hast. Ob du dann einem Trainingsplan gefolgt bist oder ob du es selber in die Hand genommen hast. Also ganz, ganz viele spannende Punkte. Also fühl dich frei und füll gerne oder schreib gerne noch in die Kommentare. Also in dem Sinne wünsche ich noch einen guten Tag und wir hören uns dann schon in der nächsten Podcast-Folge und dann wird es wahrscheinlich einen nächsten Gast geben, aber das hört ihr dann in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann, euer Coach Alex und ja, wir hören uns. Bis dann.